Piratensender Powerplay. Das Gespräch am Ende der Woche mit Samira El-Wassil und Friedemann Karik.
Das ist das Gute an einem wöchentlichen Podcast. Man hat jede Woche die Chance, neuen Unsinn zu verzapfen.
Hat es jetzt schon aufgenommen?
Herzlich willkommen, ja, hat es, zum Piratensender Powerplay.
Fantastischer Anfang. Dabei wollte ich eigentlich was zitieren zu Beginn. Lyrik.
Oha.
Quasi.
Oh.
Lyrik.
Okay, Moment.
Pass auf, mal gucken, wann du es erkennst.
Okay.
Okay. Still puffing my leaves, still fuck with the beats, still not loving police. Still rock my khakis with the cuff and the crease. Still taking my time to perfect the beat. And I still got a love for the streets. It's the PPP, Piratensender Powerplay. Hast du nicht erkannt?
Mm-mm.
Es wird nachher noch wichtig. Es war Still Dre natürlich von Dr. Dre featuring Snoop Dogg.
Ah, natürlich, jetzt wo du es sagst.
Ja, klar, natürlich.
Klar.
Natürlich. Und damit nochmal herzlich willkommen in einer ganz besonderen Ausgabe Piratensender Powerplay. Wir sprechen nämlich heute über Berufe. Beruf ist ja wichtig, man arbeitet viel da drin, wir haben auch Berufe. Dr. Dre hat damals seinen Beruf so ein bisschen gewechselt, weil der war ja eigentlich nur Produzent und dann hat er auf einmal auch gerappt. Also man darf Berufe auch wechseln und ich glaube, man darf sich auch irren und sie so ein bisschen verwechseln und so den falschen Beruf aus dem Regal holen und dann ist eine große Verwirrung. Und ich glaube, darüber reden wir nämlich heute, weil wir reden nämlich eigentlich darüber heute nicht, weil es ist auch eine super Spezialausgabe, worüber reden wir heute nicht. Wir reden nämlich sehr viel über das, worüber wir nicht reden. Und wenn ihr jetzt verwirrt seid, ich bin es auch. Und du, Samira?
Im Grunde, ja, also nicht verwirrter als sonst, aber das ist ein sehr guter Aufschlag, denn in der Vorbereitung auf die Folge war ein Thema diese Woche irgendwie präsent. Gleichzeitig fühlten wir, dass das eigentlich ein, worüber reden wir nicht, ist. Und gleichzeitig dachten wir, müssen aber darüber reden, dass wir nicht darüber reden. Und
das ist unser Beruf.
Das ist unser Beruf. Das Berufsfeld des Politikers, der Politikerin im Allgemeinen. Und Anlass hierfür war das wieder mal sagenhaft fettnapfige Insta-Game von unserer Weinkönigin der Herzen, Julia Klöckner. Darf ich die Genese oder darf ich erzählen, darf ich aus unserem Nähkästchen berichten, warum wir uns mit ihr auseinandergesetzt hatten?
Ja, unbedingt. Du darfst hier alles. Das ist ja der Beruf der Podcasterin, den ich ja, finde ich, die komischste Berufsbezeichnung überhaupt, beinhaltet ja, dass man immer über alles reden kann, was man will, oder?
Zumindest ist das die Illusion, die Podcasts einem verkaufen wollen, ja. Ob das die beste Illusion ist oder auch die richtigste Berufsbeschreibung des Podcasts, das lassen wir mal die ZuhörerInnen entscheiden. Aber zumindest, ja, ist das das verkaufte Versprechen, dass über alles hier gesprochen wird und werden kann. Die Weinkönigin hatte diese Woche wieder einige Fotos gepostet und du hattest mit dem Zorn der Flammen der Hölle in den Augen Screenshots von ihrer Instagram-Seite geschickt und mich auf weitere tolle Insta-Perlen aufmerksam gemacht. Und natürlich haben wir sowieso ein Hintergrundrauschen des Opportunismus bei ihr, wenn wir jetzt an Nestlé denken beispielsweise oder ihre sehr verlogene Tierwohlverteidigung, die dann darin mündet, dass sie dann trotzdem für die Bild-Zeitung mit Kaufland zusammen bei Johann Lafer das billigste Fleisch verarbeitet, um die Kunden und die Wählenden darauf einzustimmen, dass man auch mit unter schlechten Bedingungen erzeugten Fleisch von unter schlechten Bedingungen gehaltenen Tieren ja dennoch eine Familie gut satt bekommen würde. Sprich, dass sie eine Person ist, die eine opportunistische Art hat, sich selbst zu präsentieren in der Öffentlichkeit und das nicht wirklich immer bei ihr gelingt, ist nichts Neues. Aber ich glaube, diese Bilder, die wir dann diese Woche gesehen hatten, haben das Ganze nochmal ein bisschen verstärkt. Und hinzu kam ja dann noch ein Ausscheiden aus der Politik von einem Politiker, der ähnliche Baustellen hat in seiner politischen Biografie und das wieder Zurücktreten auf das politische Parkett eines anderen Politikers, der auch ähnliche Baustellen in seiner Biografie wiederum hat. Stichwort Lobbyismus und Unternehmensnähe.
Ihr habt es wahrscheinlich schon erraten, es geht bei allen Abgeordneten, über die wir sprechen, um Mitglieder der Cringe-Demokratische Union beziehungsweise die Cringe-Soziale Union, nämlich Andi Scheuer, Philipp Amthor und eben besagte Julia Klöckner. So, fangen wir an mit Julia Klöckner. Was hat sie gemacht? Sie ist nach Israel gefahren und hat sich natürlich instataglich ablichten lassen mit so LKWs mit Hilfslieferungen für Gaza. sie wollte nämlich erklären, ob wie viel da reinkommen oder nicht oder so. Und ich will jetzt gar nicht sozusagen ihren Besuch und diese Bilder adeln, indem ich ihre Botschaft verbreite, die sie damit aussenden wollte. Weil die Bilder an sich sind schon so ziemlich peinloh, weil sie auf den meisten Bildern diesen Leuten dort was erklärt. Also es ist ganz klar, Julia Klöckner geht hin und erklärt den Leuten, weiß ich nicht, wie man LKWs belädt oder wie man Wein macht oder was auch immer sie noch so an Kompetenzen hat. Und man muss ja dazu sagen, Julia Klöckner ist nicht irgendjemand, die war mal Bundesministerin für Landwirtschaft, Ernährung und so weiter, ist Bundesschatzmeisterin der CDU und ist Sprecherin, wirtschaftspolitische Sprecherin der Unionsfraktion sogar im Deutschen Bundestag. So, und da fährt ihr also dahin. Und dann postet ihr die Fotos, wie sie an diesen LKWs steht und den Leuten mal erzählt, ja, du musst, wenn du links blinkst, muss man links fahren, wenn du rechts blinkst, oder keine Ahnung, was man da so beredet. Und postet diese Fotos mit dem Song, den ich gerade zitiert habe, nämlich Still D.R.E. heißt er.
So, ich verstehe.
Entschuldigung, ich habe natürlich als Ex-Hip-Hop-Fan, keine Ahnung. Und da gibt es eben diese wunderbaren Zeilen, die ich gerade zitiert habe. Unter anderem, still puffing my leaves. Also, ihr wisst alle, was das bedeutet, vor allem seit dem 1. April. Still fuck with the beats, still not loving police. Das ist also natürlich genau das, was Julia Klöckner sich selber ins Poesiealbum schreiben würde.
Sofort.
Und sie hat, man muss sagen, sie hat nur das Instrumental gepostet. Nicht, dass da dieser Typ aus den USA das auch noch rappt. Und dann gab es so ein bisschen Kritik und dann hat sie den Song auch wieder rausgenommen. Also wenn ihr jetzt auf ihren Instagram-Account schaut, dann ist der da nicht drin. Ich habe aber natürlich, das war sozusagen Teil meines etwas seltsamen Berufs diese Woche, ich habe mir natürlich den Rest ihres Instagram-Accounts auch noch so ein bisschen angeguckt. Ich bin nicht so weit gekommen, weil, ja, aus Gründen, ihr werdet das dann sehen, wenn ihr euch diesen Genuss auch gibt. Aber es sind schon noch so ein, zwei kleine Perlen dabei, nämlich einerseits, was natürlich sehr gut jetzt auch zu diesem Thema passt, dass sie vor kurzer Zeit einen Post veröffentlicht hat und da steht es groß drauf, die Ampel folgt lieber Rauschgift-Lobbyisten als dem Sachverstand von Ärzten, Juristen und Polizisten. Ich glaube, Julia Klöckner hat da auch einen Rhyme gedroppt. Lobbyisten, Polizisten. Still not loving the lobbyist. Und das ist so schön, weil man kommt so mühelos bei ihr so von einem zum anderen. Also okay, Rauschgift habe ich das letzte Mal gehört, glaube ich, auf der wiederum bahnbrechenden Hip-Hop-Platte von Fanta 4. Da hieß es aber Lauschgift. Also Rauschgift sagt doch kein Mensch mehr seit 1979. Also die Rauschgift-Lobbyisten, die haben die Ampel verwirrt und alles auf Achtung grün gestellt. Und dann hätte man lieber auf Polizisten gehört, anders jetzt als Dr. Dre, den sie offensichtlich aber schon ganz gut merkt. Und jetzt hast du ja aber schon gesagt, Lobbyisten ist bei ihr ein schwieriges Stichwort, weil sie war ja sehr in der Kritik vor ein paar Jahren, als sie eben damals noch als Ministerin genau für diese Dinge eben dieses Video aufgenommen hat, in dem sie mit dem Nestlé-Chef aufgetreten ist und nochmal klargestellt hat, dass Nestlé ganz ein super Unternehmen ist, was den Zucker-, Salz- und Fettgehalt seiner Lebensmittel reduziert habe. Was natürlich nicht so richtig stimmt. Karl Lauterbach von der SPD hat damals auch gesagt, naja, erst lasst ihr euch die Zuckersteuer und die Lebensmittelampel wegverhandeln von diesen Lobbyisten und dann tretet ihr bei deren PR-Event auf. Naja, aber Julia Klöckner hat es sich natürlich damals nicht nehmen lassen, darauf zu reagieren, auf die Kritik von SPD, Grüne und so weiter. Und sie nannte die KritikerInnen dann Hate Speaker.
Mm. Was ist das? Hate Speaker. Wieder?
Ich liebe so Gags, wo die Pointe einfach nur aus dem Zitat besteht. Also sie fand das irgendwie Hate Speech. Hate Speech, finde ich aber, ist eigentlich ihr weiterer Instagram-Account, wenn sie zum Beispiel, da sind auch so, für so Feinschmecker der deutschen Sprache, sind auch so Bonmots drin, dass sie dem Fokus ein Zitat gegeben hat zum Bahnstreik neulich. Und das hat sie dann auch nochmal stolz gepostet. Und sie sagte dazu, Zitat, ein ganzes Land wird von der Gewerkschaft und Herrn Weselski in Haft genommen.
Oha.
In Haft.
Na klar.
Weil die Züge nicht fahren.
Natürlich.
Sind wir jetzt zu Hause eingesperrt? Oder eigentlich sind wir ja eigentlich mehr in Haft, wenn die Züge fahren, aber zu spät kommen. Und dann sitzen wir da ein, lebenslänglich. Was genau meint Julia Klöckner hier mit Haft? Und wenn sie das schon so sagt, einem Magazin, und dann drucken die das, und dann fällt ihr vielleicht auf, meinte ich vielleicht Geiselhaft? Oder was ist der Vergleich? Dann teile ich das doch nicht noch stolz auf Instagram. Oder habe ich da den Beruf der Politikerin falsch verstanden? Du bist ja auch, wie soll ich sagen, auf einer Metaebene irgendwie doch auch Kommunikationsberatung, Beraterin für den Diskurs. Was ist da los?
Ja, es ist natürlich toll. Also ein Streik als Haft zu bezeichnen, ist natürlich in der Logik genauso sinnig wie Nestlé für seinen reduzierten Zuckergehalt zu loben und gleichzeitig in Bezug auf die Cannabis-Legalisierung von einem Lobbyismus zu sprechen und gleichzeitig selber extrem nah laut Lobby-Control der Nahrungsmittelindustrie gegenüber zu sein. Vielleicht noch an der Stelle kurz nochmal daran erinnert, in Bezug auf Nestlé, also es geht ja nicht nur um den Lobbyismus, also den Umstand, dass eine von uns gewählte Politikerin den Kanal des Landwirtschaftsministeriums benutzt, um Werbung für Nestlé zu machen, um PR, positive PR für Nestlé zu machen, also auf dem Twitter-Kanal ein Video hochlädt, in dem, wie gesagt, die von uns gewählte Politikerin im Rahmen ihres Amtes als Landwirtschaftsministerin sagt, Nestlé ist ganz toll. Nestlé, die Firma, die laut Dokumentarfilm Bottled Life nach wie vor den belegten Vorwurf erhält, dass sie dafür sorgen, dass Dürren entstehen durch ihre Arbeit und durch die Privatisierung von Grundwasser, die sie wiederum verkaufen an die Mitarbeiter oder die Menschen, die auf den Plantagen arbeiten, für Nestlé. Also das nur quasi eines der vielen performativen Widersprüche, kann man das nicht nennen, weil es irgendwie auch wieder konsequent ist in dieser klöcknerschen Logik. Und wenn du mich eben nach der Kommunikationsstrategie fragst oder nach dem höheren Sinn dahinter, dann glaube ich, ist es eine Form von, wir hatten es schon häufiger besprochen, die Frage, ist das boshaft oder ist das inkompetent? Und gleichzeitig gibt es hier strategische Ignoranz, also strategische Wahrnehmungslücken, die hier aufrechterhalten werden zum eigenen Vorteil. Und ich glaube, ganz banal, es ist einfach ein enormes Machtbestreben da, was am einfachsten zu erreichen ist, wenn man so tut, als würde man nicht verstehen, was man da macht. Und ich finde, das ist ein Leitmotiv, was wir auch bei anderen PolitikerInnen immer und immer und immer wieder sehen. Du kannst nicht aufrechterhalten, diese kognitive Dissonanz zu leben, die dir ja auch gewahr sein muss und die dir auch gespiegelt wird von einer publizistischen Kaste oder auch von einer zivilen Öffentlichkeit, wenn du nicht so sehr an deinem Machtposten hängen würdest, welches dir diese Dissonanzen, diese performativen Widersprüche innerlich dann doch versüßt oder zumindest ausgleicht, sodass du es aushältst. Ich erinnere noch an das Foto von zum Beispiel auch Friedrich Merz, als er eine Art Katastrophentourismus betrieben hat, um in den Trümmern des Krieges in der Ukraine sich in dynamischer Pose mit betroffenem Blick ablichten zu lassen, um da ein neues Bild von sich zu vermitteln. Er wusste, welche Kritik das auslösen würde. Und er wusste gleichzeitig, dass es ihm aber ein Anliegen ist, sich in genau dieser dynamischen Pose des Hinreisenden zu präsentieren und dann natürlich auch eine Regierung dazu bringen will, sich dazu zu verhalten. Und letzter Punkt. Wir sind halt auch sehr effektiv, also wir meint jetzt eine mediale Öffentlichkeit oder eine Öffentlichkeit, aber auch die Mediensphäre, diese ganzen Vergehen kumuliert, zwar wahrzunehmen, zu kritisieren und uns zu empören, darüber aufzuregen oder auch zu staunen, dass die überhaupt zustande kommen. Also ob es jetzt diese Kommunikationsfails sind, diese Fettnäpfchen oder eben diese wirklich problematischen Sachen wie Lobbyismus oder Unternehmensnähe. Und gleichzeitig werden sie dann bei dem nächsten Vorfall ja wieder vergessen. Also das ist ja nicht, das Insta-Post ist sozusagen nicht das erste, sondern eher das letzte in einer langen Kette von Dingen. Und genauso hatten wir das auch irgendwie bei Andreas Scheuer, der die deutsche Regierung so unfassbar viel Geld gekostet hat und dennoch dann so lange im Amt war, es eben keinen Rücktritt, keine Verantwortungsübernahme gab und das dann auch auf politischer Ebene und dann irgendwann auch auslaufenderweise auf medialer Ebene so hingenommen worden ist. Ähnlich auch mit Philipp Amthor. Auch klassische Lobbyarbeit, die durch die Spiegelrecherche aufgedeckt worden ist, sehr kleinteilig, die in diametralen Konflikt zu dem steht, was seine Verantwortung und seine Aufgabe und Pflicht der deutschen Gesellschaft gegenüber ist, als gewählter Parlamentarier. Und dennoch hingenommen wird, dass etwas, das so diametral gegen seinen Arbeitsethos eigentlich spricht, Teil seiner professionellen Biografie war. So schwamm drüber, weiter geht's. Deswegen, um Klöckner besser zu verstehen, müssen wir verstehen, dass wir sehr gut auch im Vergessen sind.
Also ich habe natürlich die beste Firma der Welt nie vergessen. Augustus Intelligence. Sie war nie weg. Sie hat sich nur kurz versteckt.
Aber glaubst du, es gab jetzt so eine, nicht Halbwertszeit, aber so eine erfolgreiche Vergessensphase oder Graswachs drüber Wachsphase und jetzt geht es wieder zurück in den politischen Betrieb?
Nun, also es ist nur so halber Galgenhumor und ich glaube, da steckt schon eine Erkenntnis drin, festzustellen, dass Philipp Amthor im Frühjahr 2020, also vor 4 Jahren genau, gab es diese Affäre rund um Augustus Intelligence. Ne? Er hat sich politisch für das Unternehmen stark gemacht, obwohl er gleichzeitig im Aufsichtsrat dessen saß und Aktienoptionen hielt. So. Und dann musste erst der Spiegel kommen und das aufdecken und die weiteren Verstrickungen und wer da wem wer versucht hat, da Einfluss zu nehmen. So. Da hat er den Aufsichtsrat verlassen und hat dann auf die Kandidatur zum CDU-Vorsitz in Mecklenburg-Vorpommern verzichtet. So. Das Unternehmen meldete Insolvenz an, kommt aber sicher zurück. Und der Bundestag beschloss ein verschärftes Lobbygesetz daraufhin. Dann hat Philipp Amthor noch 2021 sein Direktmandat verloren. Und ja, war dann fortan hauptamtlich Talkshow-Gast. Ist über die Landesliste noch in den Bundestag gekommen, so, aber seine Karriere schien beendet. Aber eigentlich bei der Bilanz, muss ich sagen, Samira, ist doch klar, dass der noch Karriere macht in der Partei. Das ist doch das Muster. Das ist doch super. Ein besseres Empfehlungsschreiben kann man ja gar nicht abgeben. Er ist irgendwie skrupellos. Er lässt sich bei Sachen erwischen, steht wieder auf. Es ist ihm völlig egal. Er setzt darauf, wie du gesagt hast, dass wir vergessen. Und er dient sich jetzt so eventuell, das ist ja jetzt im Gespräch, dass er Generalsekretär wird in Mecklenburg-Vorpommern, dient sich dann über so einen mittelwichtigen Posten wieder hoch. Aber die wichtige Botschaft darin ist ja, mein Ruf und sozusagen meine Reputation oder auch meine Integrität ist mir eigentlich scheißegal. Sie ist mir scheißegal genug, um wieder Karriere zu machen in der Partei. Damit empfehle ich mich für höhere Aufgaben. Und ich meine es komplett ernst. Ich meine es komplett ernst, weil in der Logik einer Organisation ist die Außenwirkung und sozusagen eine Wertekongruenz, beziehungsweise die Dissonanz, die du eben beschrieben hast, die ist schon nicht unwichtig, aber die ist sekundär. Wichtiger ist die innere Integrität und die innere Loyalität. Und wenn jemand zeigt, ich bin bereit für die Macht und höhere Aufgaben und für die Partei durch den Shitstorm zu gehen, durch den Skandal, ein paar Jahre ein bisschen Low-Level zu halten und dann wiederzukommen, das ist schon, also es ist schon eine wichtige Qualität. Muss man so einfach anerkennen. Und auch was Julia Klöckner abliefert, ist auch eine wichtige Qualität. Ich habe noch so ein schönes Beispiel gehört vom Hörensagen. Es ist aber auch verbrieft journalistisch. Sie war 2020 bei Rock am Ring mit einem Ärzte-Shirt an und hat sich als großer Ärzte-Fan geoutet. Und die haben das wahrscheinlich mitgekriegt und haben dann nach einem Song namens Deine Schuld, ne? Es ist nicht deine Schuld, dass die Welt so ist, wie sie, es ist deine Schuld, wenn sie so bleibt, diesen Song auch Julia Klöckner gewidmet. Und der CDU und dem ganzen verdammten Rest als sozusagen die Schuldigen. Und das ist ja auch wieder so ein gutes Beispiel. Ich meine, es ist doch völlig klar, wenn ich von der CDU komme und sage, ich bin Ärztefan, da knirscht es doch. Aber genau da durchzugehen, durch dieses Knirschen und den Cringe, dass man beim Rock am Ring auf offener Bühne von der Band dann sozusagen ausgerufen wird nach dem Motto, nee, wir wollen nicht, dass ihr unsere Fans seid, wir sind eine urlinke Band, so, wir kommen aus der Punk-Szene, wir sind antifaschistisch und wir sind überhaupt nicht CDU, aber da trotzdem sozusagen erhobenen Hauptes durchzugehen und so zu tun, als wäre nichts, ist halt eine wichtige Fähigkeit als Politiker.
Ich glaube, ja, was du sagst, weil ich glaube, wir haben immer noch zwei parallel laufende Vorstellungen, Idealvorstellungen dessen, was ein politisches Tier ausmacht in dem Betrieb, was die zu würdigenden Tugenden einer politisch handelnden Person sind.
Genau.
Ein altes so von Machiavelli, der Prinz, geprägte Vorstellung, dass so ein Politiker geschickt sein muss und kompromissbereit und taktisch und flexibel und sich an die Umstände anpassen kann und auf machterhaltende Art und Weise diplomatisch ist oder auf machterhaltende Art und Weise mit Sprache und Rhetorik umgibt. Also ein guter Politiker ist ein Politiker, der in der Lage ist, die Macht, die er einmal hat, auch zu behalten. Und ich sage, also das ist nicht meine Interpretation, sondern eine noch von alter politischer Vorstellung geprägt. Also wie gesagt, es gibt immer noch PolitikerInnen heutzutage, die dann irgendwie als Hauptinspirationswerk die Kunst des Krieges zitieren oder eben Machiavelli, der Prinz oder so und sagen, ja, das hat mich dann politisch geebnet. Und dann natürlich die Vorstellung des im Dienste stehenden, im Dienste der Gesellschaft stehenden Akteurs, einer von uns, der durch den demokratischen Prozess in sich Macht gebündelt sieht und dem wir dann abverlangen, anständiger und aufrichtiger und ehrlicher zu sein, als es der politische Apparat aufgrund seiner Machtstrukturen oder Machtdynamiken überhaupt erlaubt zu sein. Der dann aber noch strenger bewertet wird, wenn es da dann einen Lapsus gibt oder wenn es da dann Inkongruenzen gibt oder so. Und ich erinnere an, und das soll jetzt auf gar keinen Fall so eine hier grüne Politiker, so bessere Politiker als jetzt die ganzen Unionsmenschen, die wir zitiert haben, auf gar keinen Fall, sondern es geht mir um die Betrachtung verschiedener Politikertypen oder Typologien. Aber in Erinnerung blieb mir dann ein Moment von Robert Habeck, wo er einmal bei Lanz von der Schneise der Zerstörung spricht, die der Kapitalismus durch unsere Gegenwart, durch unsere Wirklichkeit zieht, was so ein extremer Moment der Ehrlichkeit war, der so überraschend war, dass man einfach festgehalten hat, was er gesagt hat.
Und dann gab es diesen Auftritt bei Lanz und dann gab es aber auch von Robert Habeck noch einen Auftritt, nämlich bei Maischberger. Und da war es so, dass er ebenfalls über die Auswirkungen unserer derzeitigen Politik auf die Erhaltung unserer Lebensgrundlagen Bezug genommen hatte und im Grunde da auch sehr unverhohlen die Systemfrage gestellt hatte bei Maischberger. Und das war im Rahmen dieses politischen Talkshow-Dispositivs so ein Moment politischer und emotionaler Wahrheit, dass man ganz überrascht da hingehorcht hat und plötzlich aufgemerkt hat und dass einem das überhaupt auffällt als ein Moment der Ehrlichkeit oder Wahrhaftigkeit und sei es auch eine professionelle Wahrhaftigkeit, aber dennoch ein Moment, mit dem man aus einer Politikerperspektive eben nicht gerechnet hatte. Allein der Umstand, dass einem das plötzlich aufgefallen ist, sagt ja sehr, sehr viel über die klassische Kommunikation aus. Kannst du dich an diese Maischberger-Situation erinnern? Hattest du das auch, dass du dann dachtest, huch, boah, da sagt jemand jetzt gerade was ganz Wahres und Klares, womit man nicht gerechnet hatte?
Ja, natürlich. Ja. Wurde ja auch von vielen Seiten sehr gelobt dafür. Viele Leute haben gesagt, ein Aufatmen, endlich ist mal jemand ehrlich zu uns, gerade in dieser ökologischen Frage. Andererseits, also ich habe das natürlich vorhin natürlich schon auch sarkastisch gemeint, dass das eine wichtige Fähigkeit für PolitikerInnen ist, aber ich finde das auch genauso, wie du es gerade dargestellt hast, ich finde es nicht gut, aber nachvollziehbar. Und ich finde aber auch, vergleichen wir es mal mit jemand, der ein Unternehmen führt oder vergleichen wir es mal mit einem FußballtrainerIn, so. Also je stärker mein tribalistisches Zugehörigkeitsgefühl zu einer Institution, Organisation, also einer Partei, einem Fußballverein, einem Unternehmen, also je mehr ich das Identifikationsangebot, was dieses institutionalisierte Kollektiv ja immer mit sich trägt, so ich bin einer von denen, ich bin einer von uns und nicht einer von euch, je stärker ich das wahrnehme, je wichtiger das für meine Identität ist, was ja höchstwahrscheinlich korreliert mit, wie sehr ich mich engagiere, wie wahrscheinlich bin ich Parteimitglied, wie sehr arbeite ich damit und fieber ich damit, desto wichtiger ist mir ja, und jetzt rede ich sozusagen von dem typischen Parteimitglied, auf dessen Schultern ja solche Leute auch ruhen und deren Zustimmung sie brauchen, desto wichtiger ist mir ja erstmal die Loyalität dieser Führungspersönlichkeiten, dass die durch, egal was passiert, durchgehen und führen und sagen, nein, wir sind immer noch die Besten. So. Und gerade auch, wenn die wissen, dass es gerade vielleicht nicht so richtig gut läuft und sie was falsch gemacht haben und sie wissen auch, dass wir das wissen und wir wissen auch, dass sie wissen, dass wir es wissen und so kann man das immer weiterspiegeln. Gerade dann erwarte ich ja sozusagen, wenn mein erstes Interesse das Wohlbefinden, die Prosperität, die Überlegenheit dieses meines Kollektivs ist, der Partei, des Vereins, des Unternehmens, erwarte ich von denen ja, dass sie in dem Moment 100% stabil bleiben. Und das ist erstmal eine nachvollziehbare Erwartung, so wie ich von der Organisation oder der Institution auch erwarte, dass sie in Krisenzeiten stabil bleibt und mich schützt. Weil wenn sofort alle umkippen, dann habe ich ja selber ein Problem, muss ich sagen, ja, bin ich jetzt noch CDU-Mitglied, wenn die jetzt gerade alle sagen, sie haben Fehler gemacht? Also bin ich jetzt noch CSUler, wenn Andi Scheuer sagt, ja sorry, ich habe wirklich Milliarden verbraten, es war saudumm und ich drehe sofort von allen Ämtern zurück. Das strahlt ja sofort aus auf alle anderen. So, und diese Binnenlogik und sozusagen diese Oberflächenspannung einer Institution wird ja vor allem von ihren Individuen gehalten, die an der Oberfläche sind. So, die müssen halt echt zusammenhalten. Und wenn man dann sagt, ja, aber jemand wie Robert Habeck ist ja ehrlicher und ist eigentlich traurig, dann muss man auch mit einbeziehen, dass seine Rolle als grünen Spitzenpolitiker das auch viel mehr von ihm verlangt. Wenn er nicht ehrlich wäre in der ökologischen Frage, dann würden die Grünen alle sagen so, ja, aber was wollen wir denn mit dem? Also wenn er nicht mal da ehrlich sein kann. Wir sind ja die Partei, deren Alleinstellungsmerkmal unter anderem ist, dass wir die Einzigen sind in unserer Außendarstellung und aber auch ganz wichtig Binnenwahrnehmung. Wir sind die Einzigen, die die ökologische Frage wirklich ehrlich beantworten. Nämlich, es sieht katastrophal aus, wir müssen einiges dafür tun. So, alle anderen sind ja noch so halb in der, wir würden sagen, sie sind halb in der Verdrängung. Die würden sagen, ja, wir gehen halt vernünftiger damit um oder wir sind nicht so radikal, so, ohne das jetzt zu bewerten. Und in anderen Bereichen hinterfragen wir das nicht so kritisch aus Gründen, die du schon dargelegt hast. Wenn man jetzt einen Fußballtrainer so bewertet wie eine CDU-Politikerin, dann wundert man sich jetzt nicht so darüber. Sagt man, ja, der muss halt in der Pressekonferenz nach dem Spiel seine Spieler schützen, zum Beispiel, würde man dann sagen. Und das verlangen aber, glaube ich, Leute, die sich einer Partei verschrieben haben, von ihrem Spitzenpersonal auch. Wir schlagen natürlich die Hände über den Kopf zusammen und nennen sie die Cringe-Partei. Ich wollte das nochmal anführen, weil auch wenn ich sie jetzt so, ich will sie gar nicht verteidigen, ich will sozusagen nur versuchen, es zu verstehen. Und gleichzeitig ist natürlich meine persönliche Privatmeinung immer noch, dass es so unheimlich peinlich ist. Und dann, wenn es dann um so Aussetzer wie diese Bilder aus Israel mit dem Transport geht, dann ist es auch einfach, es ist nicht nur peinlich. Hast du ein gutes Wort dafür? Es ist falsch. Es ist auch politisch falsch, damit aufmerksamkeitsökonomisch Kapital zu machen, so wie du ja auch Merz schon angeführt hast.
Genau, und wenn du aber Kategorien wie richtig oder falsch, also eben weg vom Cringe, sondern tatsächlich eben Bewertung des Verhaltens mit ins Feld führst, dann sind wir natürlich wieder beim Arbeitsethos der Politikerin, des Politikers. Und es treibt mich um, dass es da eine atmosphärische Wahrnehmung dessen gibt, was das richtige Verhalten eines Politikers gibt und gleichzeitig erstens dem in der Handlung ja widersprochen wird, wie wir an den Fotos eben von Julia Klöckner sehen. Und zweitens aber auch in der eigenen Wahrnehmung dessen, was man darf oder was nicht, dessen, was richtig oder falsch ist im Handeln als Politiker, auch nicht erfolgt. Aber das führt uns, vielleicht würde ich noch gerne an der Stelle zitieren, wir verlinken es auch, ein sehr gutes Essay zu dem Thema von Bruno Latour mit dem Titel "Was wäre, wenn wir anders über Politik sprechen würden?", wo er auch nochmal versucht, auf soziologischer Ebene sich den Vorstellungen des politischen Tieres sozusagen zu nähern und da mit dem Soziologen Dörkheim und mit Gabriel Tade da sich in die Nähe wagt. Und im Grunde ist es eigentlich wie das, was du gerade in Bezug auf den Tribalismus beschrieben hast. Also welcher Gruppe fühlt man sich auf welcher Ebene, professioneller und auf ethischer Ebene verpflichtet und wie passt man sein Verhalten dann eben dieser Gruppendynamik an und welche Werte und Normen vertritt man in der Gruppe? Also geht es um Loyalität, geht es um Aufrichtigkeit, geht es um das Auflösen von politischer Dissonanz? Deswegen an der Stelle mal zu empfehlen.
Was uns natürlich jetzt zu der alles entscheidenden Frage führt, Samira El-Wazil, was ist eigentlich dein Arbeitsethos? Was ist überhaupt dein Beruf?
Also was ich schon mal sagen kann, ist, dass ich keine Journalistin bin.
Okay, warum nicht?
Weil ich nicht finde, dass der Begriff zu dem passt, was ich mache, beziehungsweise, und das ist jetzt gar nicht kokett oder ironisch gemeint, ich halte das ehrlicherweise für eine Beleidigung für JournalistInnen.
Die Arme.
Weil in meinem Kopf echte JournalistInnen komplett anderes leisten und andere Arbeit machen als mein Rummeinen und Rumkolumnieren. Und es gibt zwar eine Tangente zwischen der Verwendung von journalistischen Mitteln und Instrumenten oder Stilformen, die mir helfen, Gedanken in irgendeine Form zu bringen oder anders zu übersetzen, verschriftlich zumindest. Aber ich finde, es gibt auch eine Tangente zwischen KolumnistInnen und JournalistInnen, aber die ist zwangsläufig nicht immer geboten. Nicht jeder Kolumnist ist automatisch Journalist und andersrum. Und ich finde, man kann das gut an dem Beispiel Sibylle Berg festmachen. Sibylle Berg ist Dramaturgin, ist Theaterregisseurin, ist Autorin, hat Bücher geschrieben und ist Spiegelkolumnistin. Aber ich könnte irgendwie nicht sagen, die Journalistin Sibylle Berg. Und ich weiß nicht, ob sie mir da recht geben würde, aber irgendwie würde ich sagen, das ist nicht das, was sie hauptberuflich macht. Und ich sage das auch nicht, um mich jetzt, wie gesagt, zu erhöhen, sondern im Gegenteil, um den Beruf des Journalisten zu erhöhen, der einfach mit einer ganz anderen publizistischen Sorgfalt, auch Rechtschaffenheit und Sachlichkeit an seine Rechercheobjekte rangeht, als es eben so eine übernächtigt rumpodcastende Meinungs- Runterschreiberin macht, wie ich es eben bin.
Aber was in deinen Kolumnen steht, das stimmt ja und das hast du ja recherchiert, oder?
Na klar, es ist natürlich...
Oder kommt jetzt die große Enthüllung?
Es ist alles erfunden immer.
Die Julia Klöckner der Publizistik.
Nee, es ist natürlich so weit nach bestem Wissen und gewissen Fakten basiert, klar. Sobald ich auch eben auf Behauptungen aufstelle oder Aussagen tätige, die informationsbasiert sind. Aber die Form der Kolumne bedingt ja auch qua Form, dass es erstmal eine Meinung ist, eine Haltung oder Positionierung zu etwas oder eine Beobachtung, die hochsubjektiv ist, die wirklich individuell geprägt ist. Und da kann ich ja nicht den Anspruch erheben auf, also ich kann den Anspruch erheben, das sorgfältig abzubilden und nichts zu erfinden und irgendwie aus dem Fakt plötzlich Fiktion zu machen, einfach weil ich Lust darauf habe oder weil ich glaube, die Form der Kolumne würde mir das gestatten, was nicht der Fall ist. Aber ich habe nochmal andere Beinfreiheit, was das Rummeinen angeht. Also ich habe in, wie jeder Mensch, der einen Kommentar schreibt oder ein als Meinungsstück betiteltes journalistisches Stück, das Recht und die, wie gesagt, intellektuelle Beinfreiheit zu sagen, hier ist jetzt erstmal eine Meinung von mir und die versuche ich irgendwie zu vertreten, ob jetzt argumentativ stärker oder schwächer, ist auch von Mal zu Mal unterschiedlich. Aber ich habe da zum Beispiel, was eine vielleicht Positionierung zu einem Sachverhalt angeht oder so, mehr Freiheit, weil ein Journalist, wenn er diese Positionierung zu einem Sachverhalt leisten würde, könnte man ihm vorwerfen, aha, hier bist du nicht neutral, hier bist du nicht deinem journalistischen Forschungsgegenstand gegenüber objektiv genug, weil du hast dich ja für oder gegen etwas positioniert. Und deswegen würde ich da...
Aber dafür gibt es doch verschiedene Formate und Genres.
Natürlich.
Wenn da Kolumne drüber steht zum Beispiel, dann darf doch auch der gewiefteste, weiß ich nicht, die gewiefteste Investigativjournalistin, die sonst alles doppelt und dreifach belegen muss, da eine Meinung
haben. Ja, total, total, genau. Du musst es aber als Meinungsstück erstens deklarieren und das macht aber nicht jede Person, die Meinungsstücke ausschließlich schreibt, eben automatisch zu einem Journalisten und nicht jede Journalistin, die auch mal Meinungsstücke schreibt, automatisch nicht zu einer Journalistin. Ich sage, also es schließt sich gegenseitig überhaupt nicht aus. Es ist ein Venn-Diagramm eher. Nur wenn ich als Journalistin, weil du mich zu Beginn gefragt hast, wie ich mich da professionell bezeichnen würde, wenn ich als Journalistin vorgestellt werde, merke ich immer, dass ich das Gefühl habe, das ist nicht die Berufsbezeichnung, die ich mir wagen würde anzuziehen und die passen würde. Dann betone ich dann immer, es ist also ich, Autorin und Kolumnistin. Ist ja auch schon irgendwie Textproduktions irgendwas, aber.
Aber die Podcasterin lässt du weg, oder? Weil ich finde das wirklich das befremdlichste Wort aller Zeiten.
Ja, ich weiß, ich kann hier nicht sagen, woran es liegt, aber ich benutze das. Also wenn ich gefragt werde, ist es ja auch nicht immer selbstverständlich nur für eine Bauchbinde oder wenn man irgendwo vorgestellt wird, dass man immer automatisch gefragt wird und dann wird manchmal einfach, dann steht da manchmal bei mir dann Musikerin und Politikerin oder so. Aber wenn ich gefragt werde, ist Podcasterin und Journalistin die beiden Begriffe, die ich nie nennen würde.
Ja, ich finde es irgendwie, es klingt nach Amateurfunk. Es klingt so nach Dosentelefon, Podcaster. Es kann alles und nichts sein. Ich meine, klar, bei AutorInnen, Journalistin kann auch alles und nichts sein, aber ich würde es auch nie selber sagen und ich mag es auch nicht. Außerdem, ganz ehrlich, ich bin weißer, heterosexueller Mann in Berlin. Natürlich habe ich einen Podcast. Das muss man überhaupt nicht dazu sagen. Man müsste ja dazu schreiben, hat keinen. Nicht-Podcaster. Ist Autor und podcastet nicht. Ist schwierig. Aber viel wichtiger als die Bezeichnung, glaube ich, und da bist du ja schon drauf eingestiegen, ist ja so ein bisschen die Frage, was für Ethos klingt immer so groß gegriffen, aber was für Regeln oder Normen oder Ausschlüsse folgen daraus für dich? Also was würdest du zum Beispiel nicht machen? Würdest du mit einem Ärzte-Shirt bei Rock am Ring auflaufen und sagen, ich bin der größte Ärzte-Fan der Welt und dann riskieren, dass die dann sagen, so nee, wir finden deine Kolumnen nicht gut, wir spielen nicht für dich?
Okay, also erstmal, was so das Tragen von Band-Shirts angeht, würde ich mir da jetzt mehr kreative Freiheit gestatten und einfach nehmen. Und wenn die dann danach als Reaktion darauf irgendwie meine Kolumne sabotieren würden, dann sei es so. Kann ich, glaube ich, mit leben. Aber was ich nicht machen würde, oder anders, was ich, glaube ich, früher häufiger gemacht habe und was ich heute wirklich versuche in meiner schreibenden Selbstwahrnehmung, nicht mehr zu machen, ist Kolumnen über Einzelpersonen, die keine PolitikerInnen sind. Mhm. Ich glaube manchmal, oder ich meine, dass ich am Anfang versucht war zu denken, ah, jetzt so eine schmissige Glosse über Heidi Klum oder so, oder eine Person der Öffentlichkeit, die irgendwie was Seltsames oder was Kritisierenswertes gemacht hat, ist irgendwie so dankbar zum Runterschreiben. Es macht manchmal dann auch so ein bisschen Spaß, so da zu, die den Finger in die Wunde zu legen. Aber am Ende habe ich oft den Eindruck, es führt ja irgendwie zu nichts. Also es ist so, es ist dann so ein weiterer Text, wo man sich dann über jemanden aufregt beispielsweise. Und das gilt natürlich dann nur für Leute, die in einem Statusgefälle oder in einem sozialen Gefälle sowieso sehr stark und resilient sind und so eine Kritik abkönnen. Also ich würde jetzt nie eine Kolumne über eine einzelne Person schreiben, die nicht Person der Öffentlichkeit ist oder so. Das finde ich, also zum Beispiel, also Stichwort Anzeigenhauptmeister, ziemlich problematischer journalistischer Umgang mit dem jungen Mann, finde ich. Und die Ausnahme mache ich aber eben bei PolitikerInnen, weil manchmal muss ja das Verhalten, also ich kann nicht beschließen, nie wieder eine Kolumne über Olaf Scholz Kommunikationsskills zu schreiben. Das geht nicht. Da würde ich mich ja selbst beschneiden in dem, was ich in der Kolumne auch leisten möchte. Deswegen eben diese Klausel, dass PolitikerInnen ausgenommen sind. Aber ich versuche nach bestem Wissen und Gewissen, es gelingt mir ehrlicherweise nicht immer, dann aus einem Individualfall oder einer Beobachtung, die ich etwas, das ich feststelle, oder einer Beobachtung bei einer politischen Person, ein aufgezoomteres Problem extrapolieren zu können, was ich dann versuche abzubilden, oder eben eine Besonderheit im politischen Betrieb, die eben nicht nur diese eine Person betrifft, sondern vielleicht Teil der Struktur ist, Teil des Systems, Teil der Dynamiken, damit es ja nicht einfach so Individual-Bashing oder Kritik bleibt. Aber fürs Protokoll, auch das gelingt mir nicht immer, selbst wenn der Anspruch da ist.
Ich sehe natürlich die Frage, wann kommt die Kolumne über Julia Klöckner? Weil noch ist sie Politikerin, noch kannst du.
Ja, also es ist noch nicht gesagt, dass bisher, dass noch keine Kolumne kommen wird. Who knows?
Es kann immer passieren.
Aber ich wollte dich noch fragen, deine Berufsbezeichnung. Die hast du nämlich verschwiegen. Du hast irgendwo einen Autor gedroppt, aber das reicht mir natürlich nicht. Und dass du Podcaster nicht sein willst, okay, das habe ich mir schon gedacht, aber...
Ja, ich glaube, dabei würde ich es auch belassen.
Autor reicht dir? Also nicht, dass
aber gibt es was Besseres? Also ich habe neulich wieder darüber nachgedacht, weil ich, als ich in den USA war, dass der Begriff Writer da einfach, der ist irgendwie besser, weil er ist ja aktiver und präziser, weil er schreibt halt so für Geld. Das ist halt der Beruf. Und die Konnotation ist aber tatsächlich, dass man Bücher schreibt oder Drehbücher. Und was genau, das muss man ja dann eh erklären. Also fragt ja auch, wenn man sagt Autor oder Schriftsteller oder Podcaster, fragt sich sowieso jeder, ja, und was machst du genau? Also der Nachfrage kommt man nicht aus. So. Und man könnte natürlich im englischen Sprachgebrauch sich dann noch Novelist nennen, so Novels schreibt, also dann ist klar, okay, Romane, das ist dann so der Schriftsteller. Aber im Deutschen hat man natürlich ein Problem, weil Schriftsteller ist ein extrem sperriges, irgendwie altes Wort und klingt auch so ein bisschen nach Selbstbeweihräucherung. Und Autor ist halt sehr offen und manchmal irgendwie, weil es so zwei unterschiedliche Dinge sind, heißt es dann manchmal auch Autor und Schriftsteller oder Schriftsteller und Autor. Da stolpere ich dann auch drüber. Dann denke ich, ja, aber das ist doch zu zwei Drittel gleich. Mhm. Also was ist jetzt die Abgrenzung? Und Journalist würde ich mich auch nicht mehr nennen, weil ich schon seit vielen, vielen Jahren kein einziges echtes journalistisches Stück mehr geschrieben habe. Also irgendwann, finde ich, hat man es dann auch verwirkt und ist auch nicht schlimm so. Podcaster aus besagten Gründen nicht so, und deswegen glaube ich, würde ich dann am Ende irgendwie Autor sagen. Aber Autor ist halt auch kein, es macht doch keinen Spaß, so ein lateinisches Fremdwort, wo keiner so genau weiß, was ist es eigentlich. Das ist irgendwie blöd. Ich bin unglücklich damit. Das ist natürlich ein Riesenproblem, an dem ich jeden Tag laboriere, und ich finde, die Welt sollte es mal lösen. Vielleicht mache ich mal einen Insta-Post dazu.
Dann nenne ich dich auf jetzt Writer. Der Writer für
den Das ist auch sau peinlich. Bitte nicht, bitte nicht. Natürlich mache ich mir auch, jetzt im Ernst, ich mache mir überhaupt gar keine Gedanken darüber, man muss es nur manchmal beantworten, und dann, weiß ich nicht, bringt man zum Beispiel ein Buch raus und dann gibt es halt diese Bauchbinden oder Ankündigungen, und dann muss man halt was liefern. Ich kann ja nicht sagen, ich bin Erbsenzähler oder so. Könnte man natürlich auch machen. Aber auch, ich finde, wenn es mehr als zwei Begriffe sind, wird es auch wieder peinlich. Das stimmt. Du kannst ja nicht er ist X, Y und Z. Irgendwann denken die Leute doch auch so, was bist denn du nicht? Und dann ist es auch, dann will man auch so viel. Und ich will überhaupt nicht, ich will einfach nur am liebsten da gar nicht drüber reden.
Und hast du eine Arbeitsethik bezüglich deiner Autorenschaft?
Ja, alles, was du gut findest, finde ich auch gut. Das war's. Das
ist die einfache Antwort. Das ist eine Politiker-Antwort, Friedemann. Ja, ich will, was sie wollen.
Ich bin in der Samira-Partei, wie wir alle. Nee, ja, schon. Also ich finde schon, wir sollten aufpassen, dass wir hier in diesem Podcast, in diesem Gespräch, Entschuldigung, nicht irgendwelchen Quatsch erzählen. Machen wir eigentlich nicht. Ich bin auch sehr stolz darauf, dass wir jetzt, wir machen das jetzt ziemlich genau 4 Jahre, dass uns in diesen 4 Jahren wirklich nur sehr selten komplette Falschinformationen vorgeworfen werden konnte. Und wenn, dann war es nie bösartig und es hat auch nie was kaputt gemacht. So, und wir haben uns dann auch immer sofort dafür entschuldigt und es korrigiert in der nächsten Woche. Und wir haben keine Redaktion, niemand, der uns dahingehend unterstützt, weil wir es nicht wollen und das lieber so machen. Und das finde ich dann dafür, dass andere Medien mit einem Riesenapparat und einer Überprüfung auch viele Fehler machen und sich dann nicht mal ordentlich dafür entschuldigen, erfüllen wir da so meinen Anspruch an unseren Ethos ganz gut. Und wenn ich irgendwo in ein Magazin oder in eine Zeitung mal was reinschreibe, dann stimmt es natürlich auch. Das ist auch zum Beispiel, wenn man jetzt ein Sachbuch schreibt, so wie ich mit Was ihr wollt gerade, über Politik im weitesten Sinne, dann wird es sehr genau geprüft. Ich muss da jede Zahl nachweisen. Das heißt, selbst wenn ich keinen Ethos hätte, würde mir der schon eingebimst werden. Und ich mache mir viel mehr Gedanken darüber. Also meine große ethische Frage an mich selbst ist immer, ich habe sehr begrenzte Ressourcen, Zeit, Energie, bisschen aufs Geld muss ich natürlich auch gucken. Was mache ich damit? Mhm. Also wie verteile ich die? Welche Themen, welche Ansätze, welche Geschichten sind am wichtigsten? Was ist überhaupt wichtig? Was mir am wichtigsten ist, am wichtigsten? Oder was jemand anderes sagt? Oder was der Diskurs gerade braucht? Was braucht der Diskurs gerade? Und das ist super, es ist komplexer, als man denkt. Das ist natürlich auch ein Champagnerproblem und ich will mich nicht beschweren, aber wenn jemand nach meinem Arbeitsethos fragen würde, nach der Frage, über die ich mir am meisten den Kopf zerbreche, hinsichtlich, was sollte ich arbeiten, dann ist es das. Man ist einfach eingeschränkt und man muss sehr genau haushalten damit und du kennst es ja wahrscheinlich besser als ich, dass man sonst irgendwie halt nicht mehr hinterherkommt mit den Verpflichtungen, die man hat, sich selbst und jetzt irgendwelchen Publikationen gegenüber zum Beispiel. Und wenn ich jetzt mir darüber Gedanken mache, ich schreibe jetzt auf jeden Fall wieder als nächstes einen Roman, also ich bin schon dabei, plane den so gut, damit es nicht in Stress ausartet, damit ich weiß, warum ich das mache. Aber ich habe jetzt zum Beispiel da 2 sehr gute Ideen, also die ich sehr gut finde. Keine Ahnung, ob sie irgendjemand anders gut finde. Das ist beim Roman nicht so wichtig erstmal. Es muss ja mich packen. Und ich muss sagen, wenn ich dieses Buch nicht schreibe, dann kann ich morgens nicht mehr aufstehen und nachts nicht mehr schlafen und so. Und um da hinzukommen, muss man sich schon sehr genau überlegen, ja okay, wozu genau mache ich das? Wozu ist mein Lieblings-W-Wort? Mhm. Also wohin soll es mich führen? Was soll es am Ende ergeben? Wozu soll es gut sein? Warum ist die Welt dann, zumindest für mich, deutlich besser, wenn es dieses Buch gibt, als wenn es nicht gäbe? Das ist bei Sachbüchern einfacher zu beantworten. Danach mache ich vielleicht auch wieder ein Sachbuch, aber da kann man deutlicher eine Lücke im Diskurs, wie jetzt Protest zum Beispiel. Ne? 3 Jahre streiten sich alle über Protest. Es gibt relativ wenig Bücher dazu, gute Bücher, Bücher, die ich lesen würde. So, dann sagt man, okay, dann mache ich das halt. Weil es gibt offensichtlich zumindest einen kleinen Bedarf oder es gibt bei mir einen Bedarf, dazu zu lernen. Aber bei einem Roman ist es komplexer. So. Und wenn man dann noch anfängt, vielleicht noch für Kino oder Serien zu schreiben, so wie ich gerade. Und jetzt sitze ich gerade noch an den Endzügen meines ersten Kinodrehbuchs. So, dann fragt man, also dann gehen natürlich dann noch mehr Türen auf, was ja toll ist. Dafür arbeitet man ja auch. Und ich bin da sehr glücklich darüber, dass ich so gute Startbedingungen hatte und gute Leute getroffen habe und so. Aber dann denkt man natürlich, okay, welche der Pflanzen gieße ich? Mhm. Welche wird eines Tages die Welt am meisten erfreuen oder klar, auch mich natürlich erfreuen, aber was wird den Leuten am meisten geben? Und wir sind ja sozusagen in einer Doppelfunktion immer auch AnalystInnen des Geschichtendiskurses und haben zum Beispiel in den Erzählenden Affen ja auch versucht darzulegen, warum es zu wenig Erzählungen über das Klima gibt und die ökologische Frage und warum das so ist und was man daran ändern könnte. Und dann muss ich ja quasi auf mich selber hören. Dann erzähle ich mir selber ja die ganze Zeit, die Geschichtenerzählerinnen sollten in diesem Bereich mehr machen. Und dann hört natürlich schlimmes Wort, der Geschichtenerzähler, so sollte man sich auch nie nennen, aber der Typ, der halt dann irgendwie Erzählung produziert, der muss natürlich auf den Typ, der Erzählung analysiert, auch irgendwie hören, oder nicht? Und dann denke ich immer, vielleicht ist auch völliger Quatsch. Vielleicht sollte ich einfach machen, worauf ich Lust habe. Ich spiele die Frage an dich zurück. Wie wählst du aus?
Ich glaube, es sind drei Faktoren relevant. Ist das da, was ich den Sparkle nenne? Und es fehlt mir eine genauere Bezeichnung dafür, aber vermutlich ist das eine Dopaminausschüttung, die man spürt, wenn einen ein Thema auf irgendeine Form, in irgendeiner Form elektrisiert. Und wenn dieser Sparkle oder dieser kleine Dopamin-Peak nicht einsetzt, dann ist ein Thema, also wenn man mir auch dann ein Thema vorschlägt beispielsweise, hier schreib doch mal über Mülltrennung oder so, was ein super wichtiges Thema ist, aber wenn ich nicht eine Resonanz, eine innere Spannung plötzlich im Körper spüre und denke so, ja, stimmt, da habe ich jetzt das, dann wird es eine harte Arbeit, diesen Text zu schreiben. Also ich brauche diesen Anfangsimpuls und der ist immer so ein guter Indikator, guter kuratierender Kompass für die Auswahl der Themen. Der zweite Faktor ist, traue ich mir das überhaupt zu? Weil es ist natürlich eine Anmaßung. Es ist immer vermessen, jede Woche zu denken, man könnte journalistisch, mit Nutzung journalistischer Mittel, natürlich wie eben Recherche, Faktensubstanz und Quellenüberprüfung, einen kleinen Aspekt der Wirklichkeit in so einem 6.000 bis 8.000 Zeichentext irgendwie gut abbilden. Und damit ich diese Anmaßung mir zutraue, muss ich das Gefühl haben, ich kann das mit den Mitteln, mit meiner Ausbildung, mit meinem Background, mit meinem Wissen irgendwie auch leisten. Denn es ist auch der Wunsch da, und ich fand schön, dass du die Wozu-Frage als schönste W-Frage benannt hast. Man möchte den Leuten ja auch einen Mehrwert bieten, also eben entweder einen informationellen oder emotionalen. Das heißt, ganz banal runtergebrochen, wenn keine neue Information wirklich drin ist, dann muss es aber wenigstens unterhaltsam sein. Dann muss man wenigstens irgendwie gemeinsam über irgendeinen Umstand lachen können beim Lesen. Oder es muss stilistisch ansprechend sein, vielleicht auch schön, es darf auch poetisch sein. Und wenn es einen informationellen Mehrwert enthält, dann finde ich, darf zum Ausgleich vielleicht die Form da nicht so originell sein beispielsweise. Da muss es nicht immer eine Miniatur oder eine Szene, ein Dialog oder jetzt eine super polierte Glosse sein, sondern es ist dann die Vermittlung einer Information. Zum Beispiel jetzt bei Bürgergeld ging es mir dann darum, eben zu sagen, hey, hier wird was umgesetzt, was genutzt wird, um ein populistisches Narrativ weiter zu verbreiten. Und hier sind die Fakten, die belegen, dass das nicht auf Fakten basiert. Und das ist dann eine informierende Kolumne in dem Sinne. Und das ist der zweite Faktor. Also habe ich das Gefühl, es leisten zu können auf eine Art, dass es informierend oder interessant genug ist. Und der dritte Faktor ist eine publizistische Relevanz, weil natürlich interessiert man sich für ganz viele Dinge, aber ist die Bühne einer Kolumne, die in einem reichweitenstarken Medium sein darf, die ideale Bühne, um jetzt zum Beispiel die eigene Nerd-Leidenschaft in Bezug auf 8-Bit-Retro-Gaming zu verhandeln. Immer. Ich würde ja persönlich irgendwo sagen, irgendwann auf jeden Fall. Aber gab es in der Woche vielleicht noch ein Thema, was vielleicht noch ein bisschen mehr publizistische Relevanz hat und unbedingt diese Bühne, dieses Amplifizieren des Themas braucht? Also ob es jetzt dann gesellschaftliche Umstände sind oder Diskriminierung oder etwas, das einfach unfair, ungerecht war und irgendwie noch besprochen werden sollte. Und natürlich ist das dann, da sind wir dann auch wieder beim Punkt 2 der Anmaßung, ist dann natürlich auch manchmal so ein bisschen albern, also aus so einer kleinen KolumnistInnen-Perspektive dann zu sagen, so, jetzt schreibe ich da aber einen 6000 Zeichentext und jetzt ist dann die Ungerechtigkeit aus der Welt. Ist natürlich nicht so. Ich weiß auch, dass ich mit politischer Kritik jetzt nicht viel irgendwie am politischen Apparat ändern werde, wenn ich da jetzt einmal hier so Angela Merkel oder Olaf Scholz mal so richtig gepfeffert kritisiert habe, dass das dann zero Auswirkungen hat auf den deutschen politischen Apparat. Aber manchmal ist es auch fast wie so ein Katalysator, nicht nur für mich, sondern natürlich auch für Leute, die das lesen und zumindest das Gefühl haben, sie sind entweder nicht alleine mit der Wahrnehmung, dass es ein Problem gibt, oder aber sie werden darauf aufmerksam, dass es überhaupt ein Problem gibt. Da sind wir wieder bei dem Beispiel mit dem Bürgergeld oder der Bezahlkarte. Und das sind so die drei Faktoren, der Sparkle, die Vermessenheit und die Relevanz. Und dann ergibt sich in dieser Matrix irgendwie so pro Woche manchmal sehr schnell ein Thema, manchmal weniger schnell, weil irgendwie ganz viel oder ganz wenig passiert ist, je nachdem.
Wenn ihr diesen Sparkle fühlt beim Hören von Piratencenter Powerplay, vielleicht sogar den emotionalen und informationellen Mehrwert, wie Samira es ausdrückt, dann würden wir uns sehr freuen, wenn ihr anderen davon erzählt, denn davon lebt so ein sogenannter Podcast auch, weil ihr wisst, wir machen ja jetzt hier irgendwie kein Marketing oder so. Aber wir freuen uns immer, wenn ihr uns empfehlt auf Social Media oder auch so. Oder wenn ihr uns schreibt, warum ihr uns nicht empfehlt. An liebe@piratencenterpowerplay.com. Diese Woche habt ihr nur über euch selber geredet und über diese komische Julia Dingsbums. Das empfehle ich bestimmt nicht. Ja, das ist auch okay. Nächste Woche wird es vielleicht wieder handfester, keine Ahnung. Ich würde auf jeden Fall mich immer nur unter einer Bedingung Podcaster nennen, nämlich wenn ich den Podcast mit dir zusammen mache, Samira, sonst würde ich es einfach nicht machen.
Das ist so süß. Dann verabschieden wir uns als Podcasterin und als Writer und wünschen euch ein wunderschönes Wochenende und alles, was Friedemann sagt. Und passt wie immer aufeinander auf und bis, wenn ihr wollt, nächste Woche Freitag.
Still got a love for the street.
Hörst Piratensender Powerplay. Das Gespräch am Ende der Woche mit Samira El-Wassil und Friedemann Karik. Piratensender Powerplay ist eine Produktion von Stereotype Media in Kooperation mit Yum Yum, der unsichtbaren Tupperbox für den diskreten Foodie. Du möchtest Yum Yum 2 Wochen lang kostenlos testen? Abonniere diesen Podcast überall und gewinne gutes Korma. Bon Appetit!